durch das Wort von unserem Gott Segen empfangen. Das Thema ist da bereits genannt, das Reich Gottes, werden wir es bauen? Diese nachgestellte Frage signalisiert da schon etwas von dem Zwiespältigen, das hier vorliegt. Und ich muss hier sagen, ich persönlich habe in dieser Thematik einen Lernprozess durchgemacht. Der hat begonnen im Jahre 1959. Ich weiß das deshalb, weil ich damals ein Leitmotiv schaffen sollte. Das kam auf Anweisung von meinem Vorgesetzten, Superintendenten, und zwar für ein Jugendtreffen, das damals im Stuttgarter Bereich stattfand. Und nun, überlegt man sich ja, was hier dran ist und was hier günstig ist für ein Jugendtreffen. Und mir kam damals der Spruch unter die Finger: Dein ist das Reich, das wollen wir bauen. Dein ist die Kraft, der wollen wir trauen. Dein ist die Herrlichkeit, die wollen wir schauen. Dachte ich, das ist ein Dreizeiler, da kann man ein paar Noten dazu schreiben. Da ist ein Kanon entstanden und das wurde dann auch mit ein paar Trompetenstimmen noch versehen. Und es wurde zum Leitmotiv dieses Jugendtreffens. Dein ist das Reich, das wollen wir bauen. Also da ist nun also deutlich die Aussage, das wollen wir bauen. Aber das Ganze hatte eine Nachgeschichte. Nach dem Jugendtreffen habe ich eine Zuschrift bekommen von einem Kollegen. Der hat sehr nett und freundlich geschrieben, hat aber auch angemerkt, ob denn das wohl so stimme. Das Reich, das wollen wir bauen. Er hat mir dann seine Gedanken entwickelt und das war für mich völliges Neuland damals noch, muss ich sagen. Ich habe dann versucht zurückzuschreiben mit entsprechenden Argumenten und so, das Reich Gottes natürlich, das ist ja auch in der Gemeinde Jesu irgendwie da und vielleicht müssen wir dann auch Gemeinde Jesu bauen und das sei ja auch etwas vom Reich Gottes. Und so ging es ein bisschen hin und her. Also auf jeden Fall habe ich mich mit meiner Antwort ein bisschen durchgewunden. Er hat freundlich geschrieben, ich versuchte natürlich auch freundlich zu schreiben. Muss ich warten jetzt? Nicht, dass die Kassette jetzt ausfällt. Also, aber ich habe gemerkt, ich habe bei diesem Thema keinen Durchblick. Das hat die Zuschrift bewirkt. Und das war wie ein Stein, der ins Wasser geworfen wurde und der schlägt bringt bekanntlich Wellenkreise. Und deshalb hat es bei mir weitergearbeitet. Wie ist es denn eigentlich mit dem Reich Gottes? Was meinen wir denn, wenn wir im Vater unser beten, dein Reich komme? Und nun beten wir das schon bald 2000 Jahre lang in der Christenheit. Und da muss man sich doch fragen, wenn wir das Reich Gottes, das sind jetzt einfach meine Gedanken, die bei mir entstanden sind, wenn wir das Reich Gottes bauen, dann ist das Bauwerk, an dem wir nun bald 2000 Jahre lang arbeiten in der Christenheit, eigentlich eine miese Angelegenheit. Das Reich Gottes als Bauwerk, fabriziert von den Christen 2000 Jahre lang. Und wie geht es zu in der Welt? Eine Welt aus 1000 Wunden, blutend, geschlagen, geschunden. Wir rufen die Menschenrechte aus und es gibt Zusammenschlüsse, Völkerbund, UNO, und immer wieder hat man den Versuch gemacht, doch die Welt unter einen Hut zu bringen, in den Griff zu kriegen und endlich Frieden zu schaffen. Ja, was bringen wir denn her? Müssen wir dann sagen, die Christen müssen sich halt mehr anstrengen. Müssen schneller auf die Barrikaden gehen, wenn es da um ein neues Abtreibungsgesetz geht, und müssen deutlich machen, wir haben auch eine Stimme. Und nun müssen wir dann wieder zurückfragen, was erreichen wir denn in unserem Land, im Lande der sogenannten Reformation? Was erreichen wir denn? Sind wir nicht eine Handvoll gegenüber der großen Masse, die sich zwar auch noch zu den Christen zählt, aber wie viele sind echt? Wir dürfen das nicht pharisäisch sagen, wollen wir auch nicht. Nicht wahr, dann schrumpft da das Häuflein der Christen noch mehr zusammen. wenn wir einfach bloß die Kirchenbuchchristen sehen und die dann abziehen. Ja, was erreicht denn dieses kleine Häuflein? Im Übrigen war das immer klein. Nach dem, was Jesus gesagt hat, ist das immer die kleine Herde. Und wenige sind ihr, die die enge Pforte finden und den schmalen Weg gehen. Wir sollten uns von dem lösen, dass wir meinen, wir müssen uns immer an großen Zahlen berauschen. Aber dann immer sozusagen mit der Fragestellung, ja, was machen denn dann die wenigen, diese Handvoll Leute mit dem Reich Gottes, das sie angeblich bauen sollen? Dein ist das Reich, das wollen wir bauen. Ich war so als zündendes Fanal für ein Jugendtreffen. Jetzt strengt euch mal an und Ärmel hochkrempeln und so weiter und dann rein in die Vollen und zeigen, dass wir auch da sind, wir Christen. Und dann erleben wir vor unserer Haustür einen Krieg, bei dem sich alles an den Kopf langt und fragt, ja, muss denn das sein? Und dann erleben wir, wie die Großen zusammensitzen und jeden Tag ihre Ohnmacht zur Schau stellen und vielleicht gar nicht wollen, dass der Krieg da aufhört. Und dann erleben wir große Sitzungen der Weltoberen, die wollen abrüsten. Und vielleicht wollen sie es gar nicht. Ja, warum nicht? Vielleicht wollen sie es doch, aber da sitzen andere im Nacken, die sagen, das können wir uns gar nicht leisten, denn dann floriert die Wirtschaft überhaupt nicht mehr. Und so weiter und so fort. Ist das Bauwerk nach 2000 Jahren Kirchengeschichte Reich Gottes? Ich sage darauf jetzt, heute, klipp und klar mein, das ist es nicht. Und folglich kann es auch nicht Aufgabe sein, dass wir das Reich Gottes bauen. Wir bauen es nicht. Es kommt. So bitten wir ja auch im Vater unser. Nicht dein Reich lass uns bauen, sondern dein Reich komme. Ich möchte dieses Thema heute Morgen in drei Hauptgedanken entfalten. Es sind drei Begriffe, die man vielleicht sich gut merken kann. Der erste heißt Aufbruch, der zweite Anbruch, der dritte Durchbruch. Es geht also zunächst einmal um den Aufbruch des Reiches Gottes. Aufbruch. Wo hat denn das angefangen? Und wie? Wobei ich zunächst einmal erklären möchte, was der Begriff Reich Gottes sagt. Reich Gottes meint, wenn wir es jetzt aus dem Grundtext herleiten, die Königsherrschaft Gottes. Es meint auch den Vorgang des Herrschens, also das königliche Regieren, den Herrschervollzug. Es steckt alles drin in dem Begriff Reich Gottes. Reich Gottes meint nicht einfach bloß jetzt ein räumliches Herrschaftsgebiet, in dem der König oder in dem Gott nun seine Herrschaft ausübt das auch, sondern es meint den Vorgang des Regierens, des Herrschens. Also Königsherrschaft und Herrschaftsbereich, beides steckt in diesem Begriff drin. Bei Matthäus lesen wir vom Himmelreich oder vom Reich der Himmel. Wir erinnern uns, dass die Verkündigung Jesu und die Verkündigung des Wassertäufers Johannes ja damit begonnen hat. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Meint, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Also das einfach zur Begriffsklärung. Königsherrschaft, die Ausübung der Königsherrschaft und räumliches Herrschaftsgebiet. Beides ist gemeint. Jetzt erstens sein Aufbruch im Alten Testament. Wir müssen in der Tat ins Alte Testament hineinhorchen, um feststellen zu können, wo ist denn der Anfang des Reichs Gottes Gedankens. Wir lesen da in 2. Mose 19. Das ist ja übrigens die Stelle, die auch in unserem Programm angegeben ist. 2. Mose 19, Abvers 3. Und Mose stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach, so sollst du sagen zu dem Hause Jakob und verkündigen den Kindern Israel, ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe, auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Der Aufbruch des Reiches Gottes beginnt im Alten Testament an dieser Stelle. Nicht, dass die Erwählung Gottes schon vorher gegriffen hätte, aber hier wird zum ersten Mal der Königreichsgedanke erwähnt in Verbindung mit dem erwählten Volk Israel. Hier wird die Zielbestimmung, die Zielsetzung Gottes genannt. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Königreich, das meint nun wirklich ein Herrschaftsbereich unter meiner Regie. Das sollt ihr sein. Und Priester sollt ihr sein. Priester haben immer einen Mittlerdienst zu tun. Ihr seid mir ein Volk erwählt vor allen Völkern und aus allen Völkern heraus. Aber das heißt ja niemals, dass Israel eine Sonderstellung hätte haben können und sollen, nun wirklich abgehoben von allem Übrigen, sondern Sonderstellung zugleich mit der Dienstbeauftragung für und an den anderen Völkern. Das ist die Grundidee der Auserwählung überhaupt. Auserwählung bei unserem Gott, das ist ja eine Methode seines Heilshandelns, eine Methode, dass er auserwählt. Aber Auserwählung ist bei Gott niemals eine Absonderung in dem Sinne, dass er die Auserwählten jetzt beiseite nimmt und sie, das auch, einer Sonderbehandlung unterwirft, sondern Auserwählung immer zugleich verbunden mit dem Dienstauftrag an den anderen. Das sollten wir, die wir uns zur Gemeinde Jesu Christi zählen, heute nicht aus dem Auge verlieren. Erwählung heißt nicht abgehoben werden, sondern Erwählung heißt immer auch hineingesandt sein in den Dienst, soll ich sagen, in den Dreck dieser Welt. Das andere wäre leichter und oft auch schöner. Also der Reichsgedanke wird hier verbunden mit dem Volk Israel, das ist eindeutig. Gott hat, um seine Herrschaft durchzusetzen, seine Königsherrschaft, sich dieses Volk erwählt. Warum das Gott gemacht hat? Nicht wahr, in der Warum-Frage machen wir immer wieder herum. Weil du das geringste Volk bist, weil Gott mit diesem Volk die größten Schwierigkeiten bekommen hat und bekommt. Deshalb, ich glaube, wenn wir nach den Gründen fragen und da bohren und suchen, brauchen wir keine richtige Antwort erwarten. Wir können an manchem herum antworten. Aber letztlich liegt es in unserem Gott, warum er so macht. Letztlich ist es seine Liebe und sein Geheimnis. Auf jeden Fall ist es eine hohe Berufung, die dieses Volk erwählt. Es ist geradezu eine Volkwerdung an dieser Stelle, weil Gott dieses erwählte Volk, das er aus Ägypten herausgelöst und erlöst hat, sozusagen am Schlawittchenpakt. Kennt man den Ausdruck hier, Schlawittchen? Weiß man das also? Ja, ich muss mich immer vergewissern, dass ich da ausländisch spreche als Schwabe. Und sagt so, jetzt, ihr sollt mir da sein, das möchte ich. Es ist also das, was ins Stammbuch dieses Volkes hineingeschrieben worden ist von Anfang an. Würde und ganz gewiss auch Würde. Erwählung ist bei unserem Gott nicht Bevorzugung, dass man sich da mit Orden und Ehrenzeichen behängen könnte und Wunder was vorstellen, sagen, jawohl, erwählt und dann kommen wir groß heraus, nichts von dem. Erwählung ist Würde, jawohl, aber auch Würde. Die Würde liegt in dem, dass Gott in dieses Volk viel hinein investiert. Er gibt ihnen das Gesetz als eine Möglichkeit. Das Gesetz ist für das Volk Israel so etwas, ich glaube, von dem Handlauf habe ich schon gesprochen, wie ein Handlauf. Haltet euch daran fest, haltet euch daran, dann werdet ihr leben. Wenn du das tust, so wirst du leben. wird gesagt. Aber nun tritt etwas ein, was uns die Geschichte Israels lehrt. Und in Israel können und sollen wir viel lernen. Wir sollen überhaupt am Feigenbaum lernen. Lernet ein Gleichnis, sagt Jesus. Das heißt, lest daran ab. Nun tritt etwas ein, was eigentlich erschütternd ist. Wenn sich jemand der Gottesherrschaft erwehrt hat, dann war es Israel. Das Ziel, das Gott sich gesteckt hat mit diesem Volk, nämlich seine Gottesherrschaft zurückzugewinnen über diese Erde, dieses Ziel, das sich Gott gesteckt hat, bekommt in dem erwählten Volk Israel einen ständigen Bremser. Die wollen immer partout anders. Da gibt ihnen Gott das Gesetz, das sie einfach in ihrer Sonderstellung ja bestätigt. Das ist Israel gegeben. Und was machen die? Ach, wir haben zwar den einen Gott, ganz klar, das ist dem Mose ja gesagt worden und Mose hat es übermittelt, aber ständig suchen sie nach den anderen Göttern und Götzen. Bis zur babylonischen Gefangenschaft übrigens. Mose ist da auf dem Berg, empfängt die Gebote und kommt herunter. Und was ist passiert? Goldenes Kalb. Das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Ja, sowas. Also, da haben sie nun die Rettung und Erlösung aus Ägypten erlebt, handgreiflich und handfest. Und im Nu war das andere da. Und das geht doch so weiter, wenn wir das Buch der Richter lesen. Und dann kommt eines Tages die Weichenstellung, dass das Volk sagt, wir wollen einen König wie alle anderen Völker auch. War unter Samuel. Samuel erlebt es wie einen Schock. Kann man so sagen. Er weint und fleht und möchte das verhindern. Er weiß ganz genau, dass das ein Abfall ist von dem ursprünglichen Herrschaftsgedanken Gottes. Gott wollte doch der König dieses Volkes sein und bleiben. Und nun kommen die und sagen, wir wollen einen König wie alle anderen Völker auch. Wir wissen ja als gute Bibelkenner, was dann geschehen ist. Der Samuel wollte diesem Begehren ja entgegentreten und Gott hat ihm gesagt, lass ihren Willen. Sie haben nicht dich verworfen, sondern sie haben mich verworfen. Samuel war ja damals so der Bevollmächtigte Gottes, der die Herrschaft Gottes stellvertretend ausüben musste in Israel. Sie haben nicht dich verworfen, sie haben mich verworfen. So hart war das. Sie haben mich verworfen. Und da erleben wir ja den barmherzigen Gott auf Schritt und Tritt. Eigentlich ja schon bei Mose, nicht? Das kam ja der Augenblick, wo Gott zu dem Mose gesagt hat, ich will sie ihm nur vernichten. Wegen ihres Abfalls. Und ich will dich zum Volk machen, Mose. Und da tritt Mose in die Bresche und sagt, das kannst du nicht machen. Da werden die Völker ringsherum sagen, jetzt hat er es doch nicht fertig gebracht. Das ist großartig, wie Mose hier mit Gott verhandelt. Mose packt Gott sozusagen an der Ehre und sagt, das kannst du nicht machen. Was sagen dann die Völker? Das geht ja um deinen Namen. Ähnlich ist es beim Samuel. Und Gott hängt jetzt nicht einfach ab. Das ist ja die Art unseres Gottes, dass er Fehlentscheidungen und Abfall und Verkehrtheiten bei uns Menschen gebrauchen kann und das letztlich alles zum Besten dient, letztlich. Sie kriegen einen König. Wir wissen ja, wer der erste König war, Saul. Eines Hauptes länger. War eine imposante Gestalt, der Saul. Aber was musste Israel für Erfahrungen machen mit seinem großen König, eines Hauptes länger als alles übrige Volk? Saul war nicht der richtige König. Was musste überhaupt Israel mit seinen Königen für Erfahrungen sammeln? Die meisten waren Könige, von denen die Bibel sagt, sie taten, was dem Herrn übel gefiel. Die meisten, ein paar sind drunter. David, das ist so die Idealvorstellung, obwohl David ja nicht als Heldengestalt gezeigt wird in der Bibel, sondern ein Mensch voller Fehler. Bis dahin, dass ja das Wort entstehen kann, sündigen wie David können viele, aber Buße tun wie David nicht. Und dann geht es weiter mit dem Salomo. Salomo, der ja einen Gipfelpunkt darstellt, aber was hat er denn für ein Ende? Und dann gibt es immer wieder zwischendurch ein paar Lichtblicke, Josia, Hiskia, aber dann ist es auch schon bald zu Ende. Was muss Israel mit seinen Königen erleben? Es ist eigentlich eine Niedergangsgeschichte. Darf ich daraus ableiten, was müssen die übrigen Nationen mit ihren Königen und Kaisern und Fürsten und Herzogen und Kanzlern, sagt man ja heute, erleben? Merken wir, ich rede nicht hier gegen Obrigkeiten, die sind von Gott gewollt und sind da und eingesetzt. Die Erlaubnis, dass Könige in Israel regieren, sind von Gott, ist von Gott gegeben und ist von Gott eingesetzt, ganz klar. Gott hat damit auch etwas beabsichtigt und tut es bis heute. Wir Menschen sollen feststellen, dass das Eigentliche in der Königsherrschaft Gottes besteht und dass alles Regieren, auch wenn es Gott verliehen hat an Einzelne, auch an einen Bundeskanzler verliehen hat, dass es nur vorläufig sein kann, dass es nur eine Notverordnung ist, eine Hilfsmaßnahme, dass das Chaos nicht total wird. Israel hat also dem Anliegen Gottes Widerstand geleistet. Das hat dazu geführt, dass in Israel, und bitte, das müssen wir deutlich sehen, dass in Israel die Prophetie entstanden ist auf ein kommendes Reich. Nun können wir die Prophetie im Alten Testament einmal durchforschen und feststellen, wo überall von den Propheten ein Hinweis gegeben ist auf das Reich, das kommt. Da gehört jetzt Jesaja 2 her, das in unseren Tagen ja so viel Wellen geschlagen hat, Schwerter zu Pflugscharen. Jesaja 2. Und man vergisst, und Bibelkenner haben darauf ja auch hingewiesen, man vergisst weithin, dass in Verbindung mit diesem Friedensgedanken, mit dieser Friedensvision, auch deutlich gesagt ist, dass vom Berg des Herrn, von Zion, Weisung ausgehen wird. Wenn man Frieden will, das heißt Schwerter zu Pflugscharen, ohne die Weisung von Zion her, sprich, ohne den Mittelpunkt Jerusalem, sprich, ohne die Weisung vom Willen Gottes her, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Ich werde noch darauf kommen, wie ich mir das denke, dass Jesaja 2 sich erfüllt und wie das Friedensreich zu sehen ist. Also, dass wir das einfach auf das heutige Geschehen, politische Geschehen übertragen können, halte ich für ein Unding. Geht nicht. Jedenfalls bleibt das Ziel des Reiches Gottes bestehen, trotz Widerstand von Seiten Israels, trotz Niedergang der Königsherrschaft Gottes. Babylonische Gefangenschaft ist das Ende. Mühsam kommt das Volk ja wieder zurück nach 70 Jahren. Mühsam der Aufbau. Und dann ist ja die Prophetie da. Ich war die Propheten, unterstützen ja den Wiederaufbau des Tempels und den Bau der Mauern in Jerusalem, das alles. Und dann tritt ein Schweigen ein. Haggai, Sacharja, Malachi. Da entsteht der Talmud. Das Volk Israel hat in der babylonischen Gefangenschaft etwas gelernt. Waren vor der babylonischen Gefangenschaft die vielen Götter und Götzen die große Versuchung, dann hat in der babylonischen Gefangenschaft, Babel war ein religiöser Staat mit vielen Göttern und Götzen, dann hat Israel dort in der Gefangenschaft gelernt, die Finger von den vielen Götzen zu lassen. Nach der Rückkehr aus Babel war nicht mehr der Götzendienst die große Versuchung für Israel. Es kam etwas ganz anderes als große Versuchung, nämlich der Pharisäismus. Darf ich es einmal formelhaft so sagen? Vor der babylonischen Gefangenschaft war für Israel die Gesetzlosigkeit. Wir haben zwar ein Gesetz, aber sie haben den Wert des Gesetzes nicht durchschaut und erkannt, so wie die Kuh, die immer über dem Weidezaun den besseren Grasbüschel erwischen möchte, so hat es Israel auch gemacht. Über dem Zaun, da ist viel besser, die anderen Götter und Götzen. Gesetzlosigkeit. Und nach der babylonischen Gefangenschaft war es die Gesetzlichkeit. Bis hin zu der Gipfelaussage, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben. Der Messias. Trotz Widerstand, trotz Abbruch bleibt das Ziel. Israel versagt nach Strich und Faden. Und nun fädelt Gott in die Prophetie des Alten Testamentes ein, dass das Reich, das ja der Grundgedanke ist bei der Erwählung Israels, dass das Reich ein kommendes Reich ist. Also, der Aufbruch des Reiches Gottes mündet ein in die Ankündigung eines kommenden Reiches. Das hat seinen Niederschlag gefunden in der Prophetie des Alten Testamentes und im Kaddisch. Jetzt sage ich etwas, das ich mit einem Erlebnis gleich belegen werde. Kaddisch, das gehört zur großen Gebetsliturgie, die im Judentum entstanden ist. Kaddisch ist ein Sammelwerk von Gebeten, so könnte man sagen. Und in diesem Kaddisch ist auch der Gedanke des kommenden Reiches Gottes enthalten, bis dahin, jetzt sage ich etwas, das hoffentlich nicht jetzt zum großen Protest wird, bis dahin, dass Jesus, der in dieser Reichserwartung stand, der ja seine Bibel gekannt hat von A bis Z und auch seinen Weg aus seiner Bibel herausgelesen hat, das denke ich, der auch in der kommenden Reichserwartung stand, das will ich nachher gleich belegen, mit seinem Auftritt, dass der das Vaterunser aus der jüdischen Gebetsliturgie heraus destilliert hat. Heute Morgen haben wir es in der Andacht gehört, dass die Jünger eines Tages gekommen sind und haben gesagt, lehre uns beten. Und Jesus hat ihnen ja das Vaterunser als Lehrgebet gegeben. Das war Unterweisung in Sachen Beten. Und nun, das muss ich ein bisschen ausholen, ist das überraschend zu erfahren, dass Jesus dieses Gebet, das Vaterunser mit seinen verschiedenen Bitten, gar nicht original jetzt aus sich heraus produziert hat. Ich habe in München, und das ist das, was ich jetzt gemeint habe mit Ausholen, ich habe in München 1966 dort meinen Dienst begonnen, in der Gemeinde in der Innoberstraße. Ich sagte ja schon als Nachfolger von Bruder Merz. Und dort ist mir der Gedanke eigentlich zum ersten Mal begegnet, dass das Vaterunser eigentlich gar nicht das Gebet sei für die Gemeinde Jesu Christi. Dachte ich, ja du liebe Zeit, was? Da darf man das ja nicht mehr beten. Und in der Tat, dort in München hat man das Vaterunser nicht oder kaum oder nur bei Beerdigungen gebetet, weil ja da viel Volk da sonst bei Beerdigungen immer dabei ist. Dachte ich, ja wie bringe ich denn das jetzt in meinem Kopf da unter? Wie passt denn das? Vaterunser nicht beten, weil es das sogenannte Reichsgebet ist. Reichsgebet heißt ja, dass es die Anliegen des Reiches Gottes in der Hauptsache zum Inhalt hat. Zweifellos, das ist so. Das war jetzt wieder so ein kräftiger Impuls für meinen Lernprozess. Nicht? Reichsgebet, Vater unser. Also ich habe an dem Punkt lange herum. Ich habe Zion gegründet und gar nicht weit weg davon ist der Kibbutz Nesamim. Theologisch gesehen ein bisschen ein Wirrwarr. Also wenn wir dort Informationen bekommen in Nesamim, da sträuben sich manches Mal die Haare. welche Auslegungen da uns vorgesetzt werden. Wir reagieren dann auch. Und eben bei einer solchen Information kamen dann von unserer Seite entsprechende kritische Rückfragen. Und da haben wir es erlebt, dass plötzlich eine Frau aufgesprungen ist, ganz erregt, und hat mit lauter Stimme gesagt, also, sie hat gemerkt, wir sind Deutsche. Sie war es auch, wie sie herausgestellt hat, im Rheinland aufgewachsen, ist dann, bevor Hitler seine große Kampagne hat reiten können, nach Amerika ausgewandert. Und dann hat sie erzählt, um uns Deutschen, die wir jetzt eben theologisch kritische Rückfragen gestellt hat, da war ihr Hänsels nicht dabei, gell? Nesamim. Da machen wir als Kommunist, wir sind nicht jedes Mal dort. Sonst könnte sie ja mich korrigieren und ergänzen, wenn ich was Falsches sage, aber ich denke schon, dass es stimmt. Auf jeden Fall, die Frau, aufgesprungen, erzählt, sie sei im Rheinland aufgewachsen als Kind. Das wollte sie uns Deutschen ins Stammbuch drücken. Und sie habe als Kind immer miterlebt, wenn Religionsunterricht gewesen sei, sei sie als jüdisches Kind hinausgeschickt worden. Und dann habe sie als Kind, bitte, das war Eindruck eines Kindes, dann habe sie als Kind immer gedacht, warum werde ich jetzt hinausgeschickt, wenn da die Protestanten und die Katholiken und einfach ihren Religionsunterricht haben und ich als jüdisches Kind darf nicht dran teilhaben. Und jetzt kommt der Clou. Sie habe immer gedacht, warum werde ich hinausgeschickt? Die beten doch unser Gebet. Vater unser. Hat sie als Kind gedacht. Die beten doch unser Gebet. Da ist bei mir der Zehner gefallen. Das Vater unser hat in der Tat seine Verwurzelung im jüdischen Kaddisch. Vor ein paar Jahren war es, da hat mir einmal unser israelischer Reiseführer ein jüdisches Gebetbuch geschenkt. Er macht immer wieder so kleine Geschenke, umgekehrt ja auch. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht. Und in diesem Gebetbuch tatsächlich an verschiedenen Stellen nicht ein Gebet, so Block als Vater unser, das nicht. Sondern an verschiedenen Stellen in einem Trauergebet oder Lobpreisgebet oder wo auch immer, Formulierungen gefunden in der deutschen Übersetzung, wortwörtlich übernommen im Vater unser. In der Tat. Deshalb habe ich gesagt, die Vater unser Bitten entstammen gar nicht original produziert vom Herrn Jesus, sondern er stand in der jüdischen Reichserwartung und hat aus der jüdischen Gebetsliturgie natürlich mit sicherem Griff das entscheidende Konzentrat sozusagen herausdestilliert und hat es als Lehrgebet seinen Jüngern vorgelegt. Jesus stand in der Reichserwartung. Das zum Aufbruch im Alten Testament. Jetzt kommt der Anbruch im Neuen Testament. Anbruch im Neuen Testament. Und da müssen wir deutlich sagen, der Anbruch des Reiches Gottes im Neuen Testament findet statt in der Person Jesu Christi. Ich erinnere, der Täufer tritt auf und sagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und Jesus tritt auf und predigt, tut Buße, denn das Himmelreich, das Reich Gottes, ist nahe herbeigekommen. Die Erwartung des Reiches Gottes zieht sich durch die ganzen Evangelien hindurch, bis hinein in die Apostelgeschichte, bis hinein in die Frage, die hatten wir schon, wirst du um diese Zeit das Reich für Israel wieder aufrichten? Beim Einzug Jesu, da komme ich noch drauf, nach Jerusalem, als deutliche Erfüllung der Sacharja-Prophetie, berichtet Lukas, dass die Jünger in der Erwartung standen, jetzt bricht das Reich Gottes los, jetzt geht's an. Deshalb Palmzweige von den Bäumen und so weiter, und die Jünger waren im Lobpreis und waren voller Begeisterung, jetzt kommt das Reich Gottes. Sprich, die Reichserwartung war geradezu fiebrig da. Ständig kommen die Pharisäer und fragen, hatten wir gestern, wann kommt das Reich Gottes? Das lag in der Luft. Und dann kommt Jesus und gibt in der Bergpredigt seine Regierungserklärung ab. Das ist die Bergpredigt. Die Regierungserklärung Jesu für das Reich Gottes. Und nun kommt bei uns der Franz Alt, in den letzten Jahren nicht mehr so, aber er kam auf jeden Fall, und meint, wenn wir endlich von Bonn aus die Bergpredigt durchsetzen würden, dann, ja was dann, hätten wir Frieden. Oder das verlorene Paradies wieder gewonnen. Und dann gibt es heiße Diskussionen, wir sollten doch endlich die Bergpredigt realisieren. Und es geht nicht. Es geht deshalb nicht, weil die Bergpredigt ohne den Bergprediger eine Unmöglichkeit für uns Menschen ist. Es gibt keinen Menschen, der die Bergpredigt losgelöst von Jesus, dem Bergprediger, erfüllen könnte. Es gibt keinen Menschen. Auch nicht die moralische Aufrüstung schafft es. Hat es auch nicht geschafft. Trotz Co. und all den verschiedenen Dingen. Frank Buchmann war ja hier der Initiator. Mit den vier Absoluten auch herausgeholt aus der Bergpredigt. Gut gemeint alles. Aber was nützt diese idealistische Vorstellung, edel sei der Mensch, hilfreich und gut? Das haben die Humanisten zu allen Zeiten so gemeint. Edel soll der Mensch sein, hilfreich und gut. Und dann entfaltet er sich und entpuppt er sich als Bestie. Da nützen doch die idealistischen Parolen überhaupt nicht. Es gibt in Matthäus eine Stelle, die schildere ich immer mit Vorliebe. Und zwar deshalb, weil Jesus hier mit einer Logik reagiert hat, die ist geradezu umwerfend. Jesus war logisch. Deshalb Töne, die man in unseren Tagen hören kann, man müsse beim Glauben den Verstand ausschalten, das ist der größte Unsinn. Und ganz gefährlich. Da muss man halt glauben. Und alles, was mit dem Verstand zu tun hat, das würde dem Glauben widerstreiten. Das stimmt doch gar nicht. Die Bibel ist voller Logik. Also, da kommen eines Tages die Pharisäer und Schriftgelehrten und behaupten, Jesus treibe die Dämonen aus durch den Obersten der Teufel. Das war ein ganz fürchterlicher Vorwurf. Da hat die Sünde wieder den Heiligen Geist da schon ihren Anfang genommen. Mit diesem Vorwurf. Der treibt also durch den Obersten der Teufel die Dämonen aus. Jesus bleibt bei diesem Vorwurf ganz sachlich, überlegen. Und er reagiert es und sagt, also wenn das so wäre, ich will euch einmal eure Unlogik nachweisen. Wenn das so wäre, dann würde ja das Reich des Satans in sich zerfallen, wenn ein Teufel sozusagen gegen den anderen losgeht. Wenn ich also Teufel austreibe durch den Obersten der Teufel. Also ist eure Behauptung völlig unlogisch. Sagt ihnen Jesus, weist ihnen Jesus nach. Das ist auch einleuchtend. Und dann fragt er weiter zurück und sagt, also wenn ich angeblich durch den Obersten der Teufel Dämonen austreibe, durch wen treiben dann eure Leute die Teufel aus? Er gibt also die Frage zurück. Denn die Pharisäer und Schriftgelehrten haben auch Exorzismus betrieben. Das wird übrigens in allen Religionen betrieben. Keine Einzelerscheinung im Christentum oder im Judentum. Also, Frage zurückgegeben. Und nun kommt eine Gedankenführung, die ist so großartig. Jetzt hat Jesus seine Fragesteller an dem Punkt, wo er sie in die Entscheidung rufen kann. Wenn ich aber die Teufel austreibe durch den Finger Gottes, sagt er, das heißt durch Gott, in der Kraft Gottes, dann ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Und jetzt hat Jesus seine Fragesteller an dem Punkt, wo sie sich entscheiden müssen. Wenn das Reich Gottes in meiner Person, durch meine Taten, zu euch gekommen ist, dann müsst ihr euch entscheiden, ja oder nein. Wir wissen ja, wie sie sich entschieden haben, nämlich nein. Wann kommt das Reich Gottes? Antwort Jesu, es ist mitten unter euch. Das heißt, es ist in meiner Person unter euch getreten. Einzug nach Jerusalem, sagte ich schon. Eine ganz klare, eindeutige Erfüllung der Messias-Prophetie bei Sacharja. Dein König kommt zu dir, heißt es da. Reitend auf einem Eselsfüllen. Ich zweifle nicht daran, dass Jesus das ganz bewusst gemacht hat. Ganz bewusst. Die Sache mit dem Eselsfüllen und so weiter. Er wollte diese Prophetie erfüllen. Und zwar aktiv. Weil er sich als den Gottgesandten gesehen hat. Den Messias. Den König für dieses Volk. Dann das Zeugnis vor Pilatus. So bist du doch ein König? Du sagst es. Haben das die Juden gesagt? Woher weißt du das? Fragt Jesus den Pilatus. Du sagst es. Ich bin ein König. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Diesen Satz haben manche so ausgelegt, als ob das Reich Gottes überhaupt nur in den Himmel zu verlegen sei, weil es nicht von dieser Welt ist. Jesus möchte aber dort, sagt er doch auch, deutlich machen, es ist nicht von der Art dieser Welt, denn sonst würden meine Diener um mich kämpfen. Das heißt, dann stünde Gewalt gegen Gewalt. Das erleben wir doch. So gehst du unter den Reichen dieser Welt. Und Jesus sagt, nein, das Reich Gottes ist nicht von der Art dieser Welt. Ja, bis dahin, dass schließlich über dem Kreuz der Titel steht, König der Juden. Das passt den Juden wieder nicht. Und sie wollen ja bei Pilatus erreichen, er solle schreiben, er habe gesagt, er sei der König der Juden. Das ist seine Vorstellung, seine Meinung. Und Pilatus bleibt dann dabei und nun ist das für alle Zeiten signiert, Jesus, König der Juden. Jesus Nazarenus, König der Juden. Der Anbruch des Reiches Gottes geschieht im Neuen Testament in der Person Jesu Christi. Und nun wissen wir ja, dass der Reichsgedanke im Volk Israel wieder eine Ablehnung erlebt und erfahren hat, nämlich durch die Tatsache, dass trotz Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten als Erfüllung der Verheißung des Vaters, Apostelgeschichte 1, Israel verstockt blieb. Stephanus war, möchte fast sagen, das Endereignis der Ablehnung, der Gipfelpunkt ihres Protestes. Stephanus vor dem Hohen Rat, er muss noch einmal das Zeugnis ablegen vor dem Hohen Rat und sie sah in sein Angesicht wie eines Engels Angesichts. Nein, Steinigung! Aber Gottes Reichsgedanke ist damit nicht erledigt. Es beginnt jetzt das Gottesreich der Herzen. Das ist eine Formulierung, die Fritz Huber in seinem Buch verwendet. Das Gottesreich der Herzen. Bereits in dem Gespräch Jesu mit Nikodemus ist es ja deutlich, dass die Teilnahmebedingung am Reiche Gottes die Wiedergeburt ist. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wiedergeburt als Teilnahmebedingung. Das heißt, der innere Erneuerungsprozess muss geschehen, bevor das Reich Gottes überhaupt Wirklichkeit werden kann. Und nun beginnt ja im Plane Gottes das Gottesreich der Herzen. Der Reichsgedanke, soll ich es einmal so sagen, wird versteckt. Gott beginnt jetzt, und das ist auch eine Schule, ich möchte sagen, für das Volk Israel. Gott beginnt es, eine Schar herauszurufen aus allen Völkern, Sprachen und Nationen und beginnt damit in den Wiedergeborenen das Gottesreich der Herzen. Bitte nicht diesem Missverständnis verfallen, als ob das, ich habe vorhin ja, er versteckt es, die Formulierung verwendet, als ob das nur eine versteckte Angelegenheit sei. Verborgen, nach außen merken wir überhaupt nichts. dieses Herrschaftsgebiet Gottes, es geht um das Reich Gottes, dieses Herrschaftsgebiet Gottes, das wir jetzt als Einzelne darstellen, das wir als Gemeinde Jesu Christi darstellen, Gemeinde Jesu Christi ist Herrschaftsbereich Gottes. Ja, wenn das nicht so ist, was ist es dann? Regieren dann wir unsere verschiedenen Köpfe und Meinungen und Erkenntnisse? Und dieses Herrschaftsgebiet und dieses Regieren Gottes, das ich als Einzelperson ja mir gefallen lassen muss, dass mich Christus regieren und senden darf, hat seine Auswirkung nach außen. Ist doch logisch. Also der andere muss doch merken, wes Geistes Kind ich bin. Das kann doch nicht bloß versteckt sein. Also das Gottesreich der Herzen ist eine Formulierung, die ich zwar so verwende und auch von Fritz Huber gerne abnehme, aber wir müssen damit schon wissen, was wir damit verbinden. Der Anbruch, so möchte ich sagen, des Reiches Gottes bis heute in den Wiedergeborenen. Ich hatte Verbindung, habe eigentlich sie bis heute, wenn wir uns treffen, mit einem Maler und Künstler, der verschiedene biblische Motive auch schon gestaltet hat, unter anderem auch das Vaterunser im süddeutschen Raum. Er hat das Vaterunser gestaltet in einer Kirche als Buntglasfenster, die verschiedenen Bitten. Und die Bitte, dein Reich komme, hat er dargestellt in Form oder in der Gestalt einer Sanduhr, also Zeit, nicht wahr? Die Sanduhr, in der der Sand nach unten rinnt und wenn kein Sand mehr da ist, muss man es ja wieder rumdrehen. Wahrscheinlich dauert das Hinabriesen in einer Sanduhr je nach Größe eine Stunde oder so. Das ist aber jetzt nicht wichtig. Und das andere, eine Taube mit dem Friedenszweig. Jetzt kam ich ins Gespräch mit ihm. Er hat die Sanduhr so dargestellt, dass der Sand bereits schon ganz nach unten gerieselt ist. Da sagte ich, weißt du, du hättest da noch einen Strich da reinmachen müssen, da in dem oberen Bereich des Dreiecks von der Sanduhr, einen Strich, so ziemlich unten. Natürlich, weil das Reich Gottes ja so lange nicht mehr braucht, bis es einen Durchbruch erlebt. Da sagt er nein. Und dann merken wir, wie auch Künstler theologisch Aussagen machen können. Er sei der Meinung, das Reich Gottes ist schon gekommen. Und deshalb ist bei ihm in der Sanduhr der Sand bereits ganz nach unten gerieselt. Da sage ich, das kann doch nicht sein, das Reich Gottes ist doch nicht gekommen. Es ist anbruchhaft da in den Wiedergeborenen, ja, aber es kommt noch. Soll ich so sagen, das Reich Gottes ist inwendig in den Glaubenden, in den Wiedergeborenen. Aber es muss auch noch auswendig in Erscheinung treten. Deshalb beten wir ja immer noch, dein Reich komme. Sonst hätten wir schon längst hergehen müssen, und hätten das Vaterunser revidieren müssen. Sagen, lieber Gott, also uns ist die Erkenntnis geworden, das Reich Gottes ist gekommen, wir müssen diese Bitte streichen. Ja, also wenn wir das nicht so sehen, beten wir beim Vaterunser ständig etwas Falsches. Jetzt kommt drittens. Wie ist mit der Zeit? Ja. Also, der Durchbruch des Reiches Gottes. Die Erfüllung der Vaterunser-Bitte. Ich möchte hier anknüpfen an ein Rundgespräch, das wir mit dem jüdischen Religionsphilosophen Shalom ben Korin hatten. Er hat uns ein paar Mal als Gruppe schon mit Vorträgen gedient. Es ist immer interessant, mit diesem Mann zusammenzukommen. Ein munterer Mann, jetzt im hohen Alter, stammt ja aus München. Es ist interessant, was er erzählen kann. Und bei dem Thema die Reichsgotteserwartung im Judentum, das Thema haben wir ihm gestellt, die Reichsgotteserwartung im Judentum, da beginnt er mit Vorliebe sein Referat, so dass er Fragen stellt. Er hat ja nun Christen vor sich, das weiß er, eine christliche Gruppe. Und er weiß auch die Antworten längst, die kommen. Und mit Vorliebe fragt er dann, na, was haben Sie für eine Vorstellung über das Reich Gottes? Na ja, dann kommen die Antworten, zuerst kommt eine Weile nichts und dann kommen so zögernd, ja, also Reich Gottes ist das Himmelreich, also Reich im Himmel und das Paradies Und also diese vergeistigenden Antworten, die will er dann hören. Da weiß er auch, das kommt bei den Christen. Und dann sagt er, die Reichsgotteserwartung im Judentum ist so real und so wirklich, dass das Reich Gottes hier auf dieser Erde erwartet wird. Nicht einfach in den Himmel verlegen, vergeistigen. Ich glaube, das müssen wir von den Juden lernen. Sollten wir an dieser Stelle auch schon abgehoben haben. Der Durchbruch des Reiches Gottes geschieht mit der sichtbaren Wiederkunft Jesu Christi. Wenn Christus als Messias König zu seinem Volk Israel kommt, dann geschieht dieser Durchbruch. Dann zieht er seine Macht an. Davon habe ich ja gestern Abend schon gesprochen. Und durch die Frage eines Bruders ist ja deutlich geworden, dass wir die Wiederkunft Christi ja, differenziert sehen müssen. Das Kommen zur Gemeinde und das Kommen mit der Gemeinde zu Israel. Der Durchbruch des Reiches Gottes geschieht als Kommen zu Israel. Seine sichtbare Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit. Das, was gerade auch in den Evangelien mehrfach angekündigt ist. Geschieht als Durchbruch zum Beginn des tausendjährigen Reiches, Offenbarung 20. Wir brauchen das Thema tausendjähriges Reich nicht einfach den Zeugen Jehovas überlassen. Das hat man weithin in der Geschichte der Kirche getan. Und dann hat man sich, und muss man sich eigentlich nicht wundern, wenn in der christlichen Theologie, in der gängigen, ein weißer Fleck an dieser Stelle entsteht, wenn da sich alles Mögliche da hineindrängt und wenn die Sekten sich dessen bemächtigen. Muss man sich nicht wundern. Wenn einfach ein Stück biblischer, klarer Hoffnung, Hoffnungslinie, Hoffnungsperspektive ausgeklammert wird. Bei einer christlichen Laubhüttenkonferenz in Jerusalem ist es einmal passiert, dass Teddy Kollek, der war er noch Bürgermeister von Jerusalem, in seiner Begrüßungsansprache gesagt hat, der Messias wird in großer Kraft erscheinen. Für Sie, Christen waren ja da, für Sie ist er der Wiederkommende, für uns der Kommende. Beten wir darum, dass er sehr bald kommen möge. Teddy Kollek, ist ja Österreicher, der Kollek. Der Durchbruch des Reiches Gottes geschieht als Aufrichtung des Reiches für Israel. Israel wird als Musterstaat errichtet. Die Wiederherstellung der zerfallenen Hütte Davids, Amos-Prophetie. Jesaja 2 tritt jetzt in Aktion. Mit Jerusalem als Zentrum. Ben-Gurion 1948. Bei der Gründung des Staates Israel, Ben-Gurion, das war fast wie so ein Prophet, hat er so eine Mähne gehabt. Jerusalem ist nicht nur die Hauptstadt Israels und des Weltjudentums. Es soll auch nach dem Wort des Propheten die geistliche Hauptstadt für die ganze Welt werden, hat Ben-Gurion gesagt. Israel ein Segen inmitten der Erde. Jesaja 19. Merken wir, wenn wir in die Stammesurkunde hineinschauen, 2. Mose 19, ihr sollt mir ein Volk von Priestern sein. Wie lange das gebraucht hat, bis es endlich jetzt soweit ist. Jetzt im Reiche Gottes ist das Volk Israel, ein Volk von Priestern. Nach einem solch langen Schulungs- und Erziehungsweg. Jetzt sind sie soweit. Ein Volk von Priestern für die Völker. Jetzt tritt ein, was Sacharja 8, Vers 13 steht. Wie ihr waret ein Fluch unter den Heiden. Dieses schwere Wort steht auch in der Bibel. Wie ihr waret ein Fluch, so will ich euch erlösen, dass ihr ein Segen seid. Dieses irdische Reich für Israel ist auf unserem Globus, wird zu einem umfassenden Reich. Alle Reiche der Welt, Offenbarung 11, Vers 15, sind unseres Herrn und seines Christus geworden, heißt es dort. Alle Reiche der Welt. Das heißt, das Reich für Israel wird Segensauswirkungen haben in die ganze Völkerwelt hinein. Für die ganze Welt, ja, für die ganze Schöpfung. Die Weltmoral wird sich wandeln. Das heißt, die Regierungserklärung Jesu in der Bergpredigt wird jetzt durchgesetzt. Der Gerechtigkeitsmaßstab unseres Herrn wird jetzt angelegt und durchgesetzt. Und das, nachdem die Ungerechtigkeit überhand genommen hat, ist es ja dringend nötig, dass jetzt einer da ist, der mit eisernem Zepter regiert, macht unser Herr Psalm 2. Das bringt natürlich Veränderungen im politischen Bereich. Dann kommt der Völkerfriede, der Friede auf Erden. Dann ist Abrüstung kein bloßes Theater mehr. Das wird Wandlungen in der Natur mit sich bringen. Das, wahrscheinlich kann man auch mit Klimaveränderungen rechnen. Ich habe so die Vorstellung, dass da Afrika als der noch unentdeckte Erdteil dann seine Hochblüte erleben wird. Entschuldigt, wenn ich das jetzt so handfest sage. Aber das ist meine Meinung. In der Bibel finde ich davon nichts. Ich nichts, vielleicht andere. Aber ich glaube ganz sicher, dass das Ökologieproblem seine Lösung finden wird. Dass die Schöpfung, die seufzt und sich quält und gequält wird, auch der Hund, auch ein Stück Erlösung erfahren wird. Was heute jeden denkenden Menschen fast zum Irrsinn bringt. Nämlich der Irrsinn des Rüstens. Nicht wahr, wenn man ständig aufrüstet und Waffen produziert, irgendwo müssen sie auch mal angewendet werden. Bloß auf Halde produzieren. Der Irrsinn der Lebensmittelvernichtung. Trotz Welthunger. Nicht wahr, in der EG, da ertrinkt man im Milchsee und erstickt unter dem Butterberg. Und das sozusagen frisch zu halten oder zu konservieren, verschlingt jede Menge Geld. Lebensmittelvernichtung auf der einen Seite unseres Globus und auf der anderen Seite da verhungernde Menschen. Da sagt sich jeder normal denkende Mensch, das passt doch nicht zusammen. Also ich bin kein Fachmann in diesen Dingen, aber irgendwie meine Logik sagt mir, das kann nicht stimmen. Und wenn 100 Gründe gefunden werden, dass diese Geschichte mit dem Transport und mit den Finanzen und dann bricht, was weiß ich, die Weltwährung zusammen und was man da alles sagen kann, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann das nicht stimmen. Oder der Irrsinn der Unterdrückungspolitik. Trotz Ausrufung der Menschenrechte. Oder der Irrsinn der Ausbeutung unserer Erde. Das hören wir da, nicht wahr, dass die Regenwälder abgeholzt werden, damit wir großartige Möbel haben und was weiß ich. Und damit die großen Klimaveränderungen einleiten. Das geht gerade so weiter. Das alles wird ein Ende haben. Wenn Christus regiert. Und der Grund, warum das alles ein Ende haben wird, ist der, dass Christus als der Stärkere auf den Plan getreten ist. Bis dahin zeigt der Fürst dieser Welt, Satan, was er kann.